kann man, glaube ich, abnehmen. Das stört mich nämlich. So. Der Jünger Johannes war unterwegs und hat hier den Weg des Herrn bereitet. Johannes der Täufer, ein wilder Typ, aber ein Mensch, dessen Leben ganz dafür da war, um nicht selber groß zu machen, sondern um Jesus groß zu machen. Und wo er, als er so unterwegs war und viele Leute berührt hat und angesprochen hat, da gab es dann auch ganz viele, die gesagt haben, wow, wir wollen so werden wie Johannes. Und dann haben sie sich ihm angeschlossen, sind ihm nachgefolgt. Und man spricht von den Jüngern Johannes. Und sie waren eine verschworene Gemeinschaft, sind durch dick und dünn miteinander gegangen, haben Wunder Gottes erlebt und waren einfach begeistert von Gott und ich glaube auch voneinander. Sie fühlten sich gut in dieser Rolle, der Wegbereiter des Herrn zu sein. Und als sie so mit Johannes unterwegs sind, kriegen sie auf einmal mit, dass Jesus auch anfängt zu taufen. Und irgendwie irritiert sie das. Und dann gibt es auch noch andere Juden, die sagen, was ist denn da los? Ich denke, Johannes ist der Täufer, was macht Jesus denn da? Und die Jünger denken dann auch, was soll das denn jetzt? Welche Taufe ist denn nun die richtige? Ganz interessant. Und dann lesen wir miteinander in Johannes 3, Vers 26, dass die Jünger zu Johannes gehen und sagen, Rabbi, der Mann, der damals am anderen Jordanufer zu dir kam und auf den du die Menschen hingewiesen hast, der tauft jetzt selber. Alle Leute gehen zu ihm, anstatt zu uns. Ist das nicht interessant, wie schnell das gehen kann, dass wir für Jesus unterwegs sind, dass wir Jesus groß machen wollen, aber auf einmal unsere eigenen Ambitionen aufstehen. Und wir denken, was ist das denn jetzt? Und hört euch doch mal an, was die Jünger da sagen. Rabbi, der Mann, wie so ein Fremdling, der Typ da. Was fällt den Typen denn da ein? Ja, ja, von dem hast du zwar erzählt, aber der Mann, der tauft auf einmal auch. Ja, wir haben doch gedacht, dass unsere Taufe die richtige ist. Da müssen wir jetzt aber mal klar drüber reden, Johannes. Welche Taufe ist denn die richtige? Erinnert uns das nicht manchmal auch so an unser ganz persönliches Leben oder an unser Gemeindeleben? Welche Gemeinde ist denn eigentlich die richtige? Sind wir nicht die coole Gemeinde in der Stadt Lüdenscheid? Wort Gottes Gemeinde, besucherfreundlich. Und was für Aktionen stellen wir nicht alles auf die Beine, um Einfluss zu haben in unserer Stadt? Natürlich, wir möchten, dass Menschen zu Christus kommen. Aber auch da geht es ganz schnell, dass unsere eigenen Ambitionen in dem Vordergrund stehen. Wir sind doch die Gemeinde. Und was fällt denen denn ein mit ihren neumodischen Programmen, mit ihrer tollen, angeblich tollen Anbetungsmusik? Und da rennen jetzt auf einmal die Leute hin. Versteht ihr, was ich meine? Manchmal geht das so schnell, dass wir das Beste fürs Reich Gottes wollen, aber trotzdem in uns auch ganz viel Ehrgeiz und Ambitionen aufstehen. Und letztlich geht es dann darum, um diese Frage, ob das nun im gemeindlichen Kontext ist oder im persönlichen Kontext. Wer ist der Größte? Wer ist der Größte von uns? Und wir wissen, dass diese Frage nicht nur die Jünger des Johannes beschäftigt haben, sondern auch die Jünger Jesu hatten genau die gleiche Frage in der Nachfolge. Ja, und haben sie manchmal auch sehr, sehr deutlich gestellt, so untereinander. Jesus musste das ja nicht unbedingt hören. Ne? Ich bin mal gespannt, wer von uns mal rechts und links neben dem Thron Gottes sitzen wird. Ne, wir sind doch, wahrscheinlich sind wir beide das, Johannes, ne? Petrus hat das vielleicht gedacht. Und dann gehen sie damit, wie gesagt, zu der richtigen Person, zu Johannes, und fragen: Johannes, was sagst du denn dazu? Und das Schöne ist, dass Johannes da eine sehr klare Vorstellung hat von Nachfolge, auch was seine eigene Person betrifft. Er sagt nämlich in Johannes 3, Vers 27 und dann 29 bis 33, kein Mensch kann sich auch nur das Geringste selber nehmen. Es muss ihm von Gott gegeben werden. Das hört sich ja erstmal schon ein bisschen komisch an, denn in unserer Gesellschaft wissen wir ja, wie viele Leute Sachen an sich reißen, ne? Macht an sich reißen, Besitz an sich reißen, Geld an sich reißen, Einfluss an sich reißen. Und trotzdem steht hier, kein Mensch kann sich auch nur das Geringste selber nehmen. Es muss ihm von Gott gegeben werden. Und ich denke, dass es dann nicht um die natürlichen Dinge geht, sondern um die Dinge, die wichtig sind für das Reich Gottes. Wir können nicht aus eigener Kraft Gottes Reich bauen. Wir können nicht aus eigener Kraft andere Menschen davon überzeugen, dass Jesus der Herr ist. Wir können nicht aus eigener Kraft eine Gemeinde bauen, die Jesus zentriert ist. Dazu brauchen wir Gottes klares Eingreifen. Und dann sagt er weiter, die Braut gehört schließlich zum Bräutigam. Der Freund des Bräutigam freut sich mit ihm, auch wenn er nur daneben steht. Das finde ich eine wunderschöne Aussage. Die Braut gehört schließlich dem Bräutigam. Wem gehört die Gemeinde Gottes? Die gehört keinem Pastor. Die gehört keinen Ältesten. Die gehört keinem Papst. Die gehört keinem Bischof. Die gehört auch keiner Kleingruppe. Die Braut gehört ganz allein Christus. Wir sind seine Braut. Und dann sagt er, und der Freund des Bräutigams freut sich mit ihm, auch wenn er nur daneben steht. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind Freunde des Bräutigams. Wir sind ein Teil des Bräutigams, aber wir ein Teil der Braut, aber wir sind Freunde des Bräutigams. Und Jesus sagt da sehr, oder Johannes sagt dort sehr klar, unsere Aufgabe ist es, uns zu freuen an dem, was Jesus tut. Und das ist herausfordernd. Das bedeutet nämlich, dass wir von Gott die Fähigkeit brauchen, das Gute im anderen zu sehen. Und wir können nur das Gute im anderen sehen, wenn wir selber einen Schritt zurücktreten. Wenn wir uns selber nicht so wichtig nehmen. Wenn wir unsere eigenen Gaben nicht so wichtig nehmen. Oder unsere eigenen Defizite. Manche haben ja auch so ein bisschen Wert darin, dass sie Defizite haben und das dann jedem erzählen, wie arm und wie bedürftig sie doch sind. Zurücktreten, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Die Braut anschauen. Ja, die Braut ist noch ziemlich fleckig momentan. Die ist noch ziemlich zerzaust. Ne? Was weiß ich, wenn wir uns die Braut Christi, die weltweite Braut anschauen, dann sind wir manchmal wahrscheinlich ziemlich frustriert und denken uns, Gott, wie kannst du nur diese Braut einen? Wie kannst du nur diese Braut schön machen? Aber das Gute ist, das ist seine Aufgabe. Das ist nicht zentral unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, uns mit Jesus zu freuen und daneben zu stehen, staunend, was Jesus tut. Daneben stehen bedeutet aber nicht, ohne irgendetwas zu tun, also nicht passiv, sondern ein aktives Danebenstehen ist für mich, ich begleite das betend und ich gehe mit Jesus. Ich kann nämlich nur neben Jesus stehen, wenn ich auch mit ihm gehe. Wenn er geht und ich bleib stehen, stehe ich nicht mehr neben Jesus. Also ein neben Jesus stehen ist keine Passivität, sondern es ist schauen, wo geht Jesus entlang? Was sagt sein Wort? Was sagt sein Wort uns über die Gemeinde Christi? Was sagt sein Wort uns über Nachfolge? Und dem gehe ich hinterher in aller Schwachheit. So geht es mir jetzt, sagt Johannes. Meine Freude könnte nicht größer sein. Scheinbar hat Johannes überhaupt keine eigenen Ambitionen. Es stört ihn überhaupt nicht, dass auf einmal Jesus groß wird, dass er tauft, dass vielleicht die Jünger Jesu viel mehr im Vordergrund stehen als seine eigenen Jünger. Das macht ihn nichts, denn er weiß, wer er ist in Christus. Und dann sagt er diesen Satz: Christus soll immer wichtiger werden und ich will immer mehr in den Hintergrund treten. Denn er ist vom Himmel gekommen und steht deshalb über allen. Wir gehören zur Erde und haben hier unseren Ursprung. Darum können wir nur aus irdischer Sicht reden. Christus aber kommt vom Himmel und kann bezeugen, was er dort gesehen hat. Wir gehören zur Erde und haben hier unseren Ursprung. Darum können wir nur aus irdischer Sicht reden. Unsere Perspektive ist einfach irdisch. Wir haben noch nicht diese göttliche Perspektive. Okay, durch das Wort Gottes lernen wir immer mehr, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, wer der Vater ist. Das hat uns Jesus ja sehr klar gesagt, wer der Vater ist. Er hat uns ihn als liebenden Vater vorgestellt, der Ja sagt zu uns, der dafür gesorgt hat, dass unsere ganze Schuld, unser ganzes Vergehen, dass das bereinigt wird, dass unsere Schuld vergeben wird. Ja, unsere Sicht wird immer ein bisschen weiter und trotzdem denken wir irdisch. Also ich habe eine relativ kleine Kapazität, mir Gedanken über andere zu machen. Da bin ich total begrenzt. Wenn ich zum Beispiel von einer Problematik einer Person höre, dann betrifft mich das in dem Moment und ein paar Tage später habe ich das wieder völlig vergessen. Da kann ich irgendwie nichts dran machen. Das muss ich mir dann aufschreiben und dann immer wieder schauen, damit das mir einfällt. Also ich bin nicht in der Lage, viel zu tragen. Von daher ist mir das schon sehr, sehr klar, wie begrenzt ich bin. Aber jeder von uns ist begrenzt. Wir sind vielleicht in der Lage, noch unsere Verwandtschaft, unsere Freunde mit einzubeziehen in unseren Gebeten. Vielleicht auch die Politiker und die verfolgten Christen. Aber dann wird es schon alles sehr unkonkret, sehr unpersönlich, weil wir viele Situationen gar nicht kennen, weil wir uns da gar nicht hineinversetzen können. Wir sind begrenzt. Aber wir haben einen Gott, der überhaupt nicht begrenzt ist, der einen jeden von uns hier persönlich kennt und nicht nur uns in dieser Gemeinde, sondern ich weiß nicht, wie viele Milliarden Menschen gerade auf dieser Welt leben, sagen wir mal 6,5 Milliarden Menschen. Er kennt jeden Einzelnen und er hat einen klaren Plan. Er möchte, dass diese Welt erkennt, dass er der Herr ist. Und weil Johannes das weiß, dass sein Auftrag und seine Sicht begrenzt ist, kann er sagen, wunderbar, dass Jesus jetzt in Aktion tritt, dass er sich um seine Braut kümmert und ich trete gerne zurück und überlasse Jesus seine Aufgabe. Und wenn er mich braucht, dann bin ich da, dann werde ich ihm folgen. Nachfolge bedeutet, mit Jesus zu gehen. Er zeigt uns den Weg. Aber wie gesagt, oft gehen wir so unseren Weg und bitten dann Gott, ach Gott, kannst du bitte unsere Wege segnen? Und ich weiß, wie herausfordernd das ist, zu entdecken, was der Weg Gottes für unser Leben ist. Es ist ja nun mal nicht so, dass wir mal anklopfen können bei Jesus, mal sagen können, ach Jesus, da hast du mal ein bisschen Zeit für mich. Ich habe da mal so eine Frage. Was ist denn jetzt eigentlich dran? Ich habe überhaupt keinen Plan. Welcher Beruf ist vielleicht gut für mich zu wählen? Welche Partnerschaft ist wichtig? Wie möchtest du, dass ich lebe, damit Menschen erkennen, wer du bist? Also leider geht das nicht. Da hatten es die Jünger ein bisschen leichter. Die konnten mit ihm reden. Ja, wir können auch mit ihm reden im Gebet. Aber ihr wisst ja selber, wie oft das nicht unbedingt eindeutig ist, was wir dann auch im Gebet hören. Und manchmal haben wir das Gefühl, es ist ein Monolog. Ich rede, aber keiner redet zurück. Wir wissen, dass das Wort Gottes sagt, seine Schafe hören seine Stimme. Und von daher muss es einen Weg geben, wie jeder von uns auf seine eigene Art und Weise die Stimme Gottes vernehmen kann. Aber dazu bedarf es zum Beispiel diesen wichtigen Satz, Herr, dein Wille geschehe. Ich denke, das ist das primär wichtige Gebet. Dein Wille geschehe. Das habe ich schon mal in einer Predigt gesagt. Wenn wir dieses Dein Wille geschehe sagen, treten wir automatisch zurück und sagen nicht mehr, was ich wichtig finde, soll geschehen, sondern Dein Wille geschehe. Aber wir merken auch, um den Willen Gottes herauszubekommen, da bedarf es dieses Gebetes. Da bedarf es dieser Zeiten mit unserem Gott, dieser hörenden Gebete, dieses vertrauensvolle Weitergehen, vielleicht auch ins Ungewisse, nicht zu wissen, ist denn diese Entscheidung, die ich getroffen habe, richtig oder falsch? Und trotzdem zu wissen, Gott ist an meiner Seite, wenn mein Gebet ist, dein Wille geschehe. Er ist an unserer Seite und ist in der Lage, uns zu führen. Wir haben ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Es gibt Leute hier, die sind vorausgehend, die haben klare Ziele vor Augen. Die wissen auch, wie man diese Ziele erreicht. Und es gibt Leute, die sind eher zurückhaltend. Die gehen vielleicht lieber denen nach, die das Ziel vorgeben. Oder Leute, die überdenken alles 20 Mal, kalkulieren die Kosten, sind sich unsicher, soll ich diesen Schritt jetzt wagen? Lieber nicht, nochmal überlegen. Ne? Und das ist ein langer Prozess. Und die einen fühlen sich vielleicht stark und die anderen mögen sich schwach fühlen. So sind wir geschaffen von Gott. Und jeder Charakter hat da seine Stärken und seine Schwächen. Und da waren die Jünger Jesu nicht anders. Lasst uns doch nur mal an diesen Petrus denken. Simon Petrus, der mit diesem voreiligen Mundwerk, der immer irgendwas zu sagen hatte, der immer neue Abenteuer suchte und sich in irgendwelche Versprechen verrannte, die er dann überhaupt nicht einhalten konnte. Simon war sein Name. Und Jesus gab ihm den Beinamen Petrus, Fels. Und ich bin überzeugt davon, dass Jesus ihm den Beinamen Fels gab, nicht weil er in ihn den Fels jetzt schon gesehen hat, aber er hat darüber hinausgeblickt, was mal aus Simon Petrus werden kann. Und ich glaube, für Simon war das dieser Beiname auch eine Herausforderung. Wow, das sieht Jesus in mir. Und wie oft versage ich? Wie oft kriege ich die Dinge nicht hin? Wie oft bin ich bereit, vorauszueilen und scheitere dann? Und trotzdem verklagt mich Jesus nicht, sondern er schaut mich an und fragt mich, Simon, liebst du mich? Und durch die Nachfolge, durch den Gehorsam, durch dem auf dem Weg mit Jesus sein, wurde nach und nach aus Simon tatsächlich dieser Petrus. Oder auf der anderen Seite Johannes, den Apostel der Liebe. Ja, über Johannes schreibt wunderbare Sachen über die Liebe Gottes. Deswegen wird hier auch so der Apostel der Liebe genannt, der an der Brust Jesu lag. Ja, man denkt, das ist vielleicht auch so ein Weichei. Ach, der liegt an Jesu Brust. Aber überhaupt nicht. Wisst ihr denn nicht, dass er der Bruder Jakobus war? Das war ein rauer Typ. Und was war denn, als auf einmal sie durch ein samaritisches Dorf gingen und die Bewohner Jesus nicht aufnehmen wollten? Dann hat Johannes zusammen mit Jakobus gesagt, Jesus, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen und sie vernichten? Das war auch Johannes. Und ich denke, er wurde mit der Zeit auf dem Weg in der Nachfolge der Jünger, der Apostel der Liebe. Philippus, das ist eher so dieser nüchterne Typ, vielleicht so ein typischer Beamter, wie ich mir einen Beamten vorstelle. Also ich will jetzt keinen hier auf die Füße treten von euch. Aber er hat immer die Dinge sehr klar durchdacht. Da war dann die Speisung der 5000 und Philippus sieht die Fakten. Er sieht 5000 Leute, wir haben nichts, kalkulieren, so und so viel Brote, so und so viel Fische und sagt dann sehr klar, wir brauchen 200 Silberstücke. Das geht nicht. Wir brauchen 200 Silberstücke. Tut mir leid, wir können die Wand nicht bauen, uns fehlt nämlich Geld. Fakt. 30.000, wir haben nur 22.000, können wir nicht, geht nicht. Aber das Schöne ist, dass auch er in der Nachfolge erlebt, dass Jesus völlig anders ist. Er ist nämlich nicht von dieser Welt, er ist von göttlicher Natur. Und wir wissen die Wunder, die er tat, und auf einmal wurden 5.000 Leute satt. Und auch Philippus hat auf einmal realisiert, aha, okay, meine Vorstellungen, die waren schon nicht schlecht, aber Gottes Vorstellungen sind nochmal anders. Und von daher ist es so wichtig, dass so wie die Jünger auch jeder von uns mit seinen Stärken und mit seinen Schwächen sagt, ich aber bin bereit zurückzutreten. Jesus soll in meinem Leben größer werden. Ich möchte in der Nachfolge lernen, Jesus ähnlicher zu werden. Und ja, mein Charakter ist ein gottgegebener Charakter. Aber dieser gottgegebene Charakter, der muss noch geschliffen werden. Da muss noch dran gearbeitet werden. Das ist Nachfolge. Das ist Jesus. Dein Wille geschehe. Dein Reich komme. Ich auch, ne? Ich bin nicht unbedingt so dieser Visionär, der Typ, der immer neue Ideen und Ziele vor Augen hat. Bin ich überhaupt nicht. Und ich weiß, manchmal wurde mir das vorgeworfen. Bernd, du weißt ja gar nicht, wohin du willst. Du hast ja gar keine klaren Ziele vor Augen. Wie soll das denn was werden? Und mir war es immer dann wichtig zu sagen, Jesus, aber ich möchte doch, dass dein Wille geschieht. Woher weiß ich denn, ob das mein Wille ist oder dein Wille, wenn ich immer voranpresche? Ja, und ich habe viel Führung Gottes erlebt. Aber mein Charakter hat auch eine echte Schwäche. Denn wenn ich nicht sehr klar Führung erlebe, dann lehne ich mich auch schon mal zurück. Und dann kann es sein, dass ich auch mal frustriert bin, weil ich denke, es passiert ja nichts. Die anderen, die immer vorausgehen, die immer klar wissen, was sie wollen, die haben andere Probleme. Die müssen manchmal zur Ruhe gebracht werden. Die müssen manchmal angehalten werden von der Liebe Gottes, um zu sagen, okay, ich muss jetzt lernen, meine eigenen Ambitionen zurückzuschalten. Was ist denn dein Wille, Gott? Und dabei können wir uns gegenseitig helfen. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir so unterschiedliche Typen sind. Weil wir brauchen einander. Wir sind miteinander ein Teil der Braut Christi. Wir sind ein Teil seines Leibes. Und ich brauche Menschen, die mir manchmal sagen, guck mal, das könnte doch der Weg sein. Hey, so könnte man doch diese Schritte gehen. Und der andere braucht vielleicht mal auch mich, der sagt, hey, entspann dich doch mal, ne? Jesus wird uns schon den Weg zeigen und lass uns doch jetzt mal im Vertrauen dieses oder jenes tun. Oder wie auch immer. Aber unser Ziel sollte sein, wie Johannes der Täufer, uns zu freuen an dem, was Jesus tut. Und neben ihn stehen, mit ihm gehend, staunend zu entdecken, wie unser Herr sein Leib formt, seine Braut zubereitet. Und zu seiner Braut gehören noch unendlich viele Menschen mehr, als zurzeit in die Gemeinde gehen. Ich nehme mal an, dass der kleinste Teil seiner Braut, die zu ihm gehört, in irgendeiner Kirche sitzt. Und er möchte nicht, dass einer verloren geht. Und auch da sind wir herausgefordert, mit ihm zu gehen, seinem Willen uns unterzuordnen. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, es wäre so schön, immer klar zu wissen, was dein Wille ist, wie dein Weg ist. Aber du forderst uns heraus, dir zu vertrauen, in deinem Wort zu forschen, voneinander und von dir zu lernen, was es bedeutet, dir nachzufolgen. Herr, und so mache dieses Gebet in uns groß, dass wir wie Johannes der Täufer sagen können, du aber sollst immer größer werden, wir aber wollen abnehmen. Und dass wir diese Worte für uns immer wieder formen, Herr, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe. Und so wollen wir dich bitten, dass du unser Herz weiterhin an dein Herz ziehst. Wollen dir erlauben, dass du uns erziehst, dass du uns dir immer ähnlicher machst. Herr, und wir möchten uns eins machen mit deinem Willen, dass viele, viele, viele noch gerettet werden, dass niemand verloren geht. Aber dazu brauchen wir dich und deine Kraft. Aber danke, dass du uns verheißen hast, dass du in unserer Schwachheit mächtig bist. Amen.